Hallo hier beim Antromecast. Mein Name ist Kai und heute ist nicht die Ivy dabei, denn sie ist zeitlich leider sehr ein wenig eingespannt und deswegen darf sie heute nochmal von Gregor ersetzt werden. Hallo.
Hallo, vertreten. Ersetzen könnte ich sie doch im Leben nicht. Nur vertreten.
Ja, vertreten, natürlich vertreten, ja.
Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein durfte oder darf.
Ja, du warst hellauf begeistert, nochmal über eine Andromeda-Folge mit mir sprechen zu dürfen.
Die letzte war die Summe aller Teile irgendwie, glaube ich, ja, 15. Folge der ersten Staffel war das oder 16. Ja, schon ein bisschen her, ja?
Ja, schon eine Weile her. Ja, war auch keine so richtig gute Folge.
Ja, soll's geben bei Andromeda, habe ich gehört, ne?
Das kommt gelegentlich vor, ja, genau. Nee, aber schön, dass du da bist. Wir besprechen heute eine weitere Folge mit diesem wunderbaren Namen Planet Möbius. Ich musste irgendwie an Loki die ganze Zeit denken.
Ich denke im Moment, seit es mich jetzt auch endgültig gecatcht hat, denke ich ganz viel an Loki.
Hm. Sag mal, es braucht Loki-Podcast, machen wir eine Loki-Folge jetzt draus.
Ja. Naja, ganz ehrlich, wenn eine Serie die 6 Folgen hat, mich ab der 5. kriegt, ist das doch schon mal ein guter Schnitt, oder?
Total, ja, also spätestens. Kannst du die ganze Serie am Ende nochmal genießen und die ganzen Easter Eggs genießen.
Darauf hoffe ich auch, ja. Aber was genießen wir denn hier?
Ja, hier genießen wir die 6. Folge der 2. Staffel, die erst ausgestrahlt wurde am 5.11.2001 im Original, also in den USA. Und am 12.06.2002 wurde das Ganze hierzulande ausgestrahlt. Regie hat ein gewisser TJ Scott geführt. Ja, so viel zu diesen allgemeinen Dingen. Dann habe ich noch so ein Zitat der Woche hier rausgekramt, und zwar: Welten, regiert von künstlichen Intelligenzen, mussten oftmals ihre schmerzlichen Erfahrungen machen. Logik kennt keine Gefühle.
Oh.
Ja, sehr philosophisch.
Pathetisch. Ja. Ja. Darf ich vorab was fragen?
Frage.
Genau. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal das Intro der 2. Staffel gesehen. Also das Musikintro der 2. Staffel.
Ja.
Und ist diese Herkules-eske Darstellung von Kevin Sorbo, ist dir die auch aufgefallen oder ist das Absicht gewesen, wie er inszeniert wird, gerade auch im Intro, oder? Das sind doch genau dieselben Moves, die ein Herkules drauf hat, mit diesem nur ohne Feld, durch das er schreitet.
Ja, also ich versuche meistens, wenn er im Bild ist, irgendwie wegzugucken. Also, aber ansonsten, wenn ich mal hingeguckt habe, ja, aber ich bin da eher so ein bisschen audiophil und mir gefällt die Musik der 2. Staffel einfach bedeutend besser als das, was man, dieses Geschwurbel, das man im 1. gehört hat.
Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, ja. Es war besser, aber mir ist es nur aufgefallen, so diese ganze Inszenierung im Intro, wenn er dann so auf die Kamera auf der Brücke zugeht und so. Es sind genau dieselben Gesten und Bewegungen, die er bei Herkules hat.
Ja,
wenn er versonnen in die Ferne guckt.
Ja. Absolut, ja. der Mr. Sorbo, verlieren wir über ihn nicht viel zu viele Worte.
Ja. Das ist gut, weil er führt in der Folge ja auch eigentlich nur die C-Handlung an.
Gott sei Dank, ich war sehr froh drum. Also ich freue mich immer, wenn er nicht im Bild ist.
Das ist schwer, über eine Serie zu sagen, wo die besagte Person der Hauptdarsteller ist, oder?
Ja. Für alle Leute, die nicht wissen, warum wir gerade ablästern. Also Mr. Sorbo hat in der letzten, ich sag mal, im letzten Dreivierteljahr ein paar Dinge gesagt, geäußert und getan, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind für einen gesunden Menschenverstand.
Das hast du aber schön gesagt.
Ja, danke. Aber ich denke mal, die meisten Leute, die auf sozialen Medien unterwegs sind und ihm folgen oder gefolgt sind, so wie in unserem Fall, wissen, was wir meinen.
Mhm, das denke ich auch, ja.
Gut. Wollen wir zur Folge kommen oder hast du noch weitere Vorfragen?
Nö. Ich bin wohl schlussglücklich, was das angeht.
Okay, dann fasse ich das Ganze hier mal grob zusammen. Mhm. Also der Planet Möbius wird von einem gewaltigen Kriegsschiff, der Basilisk, von dem Planeten Machen Alpha, auf dem ein technophobes und äußerst aggressives Volk lebt, bedroht. Das Schiff hat ungewöhnlich starke Waffen und es stellt sich heraus, dass diese Waffen von den Magog stammen. Tia Harper, Rev, Bam und Romy sind deswegen auf diesem Planeten Machen Alpha und wollen dort einen Informanten wichtige Daten eben über dieses Kriegsschiff bekommen. Daten bekommen, ja. Genau. Und währenddessen versuchen Dylan, und Baker Möbius zu verteidigen. Zwischendurch zeigt sich noch, dass so dieser große Verteidiger auf dieser Welt machen Alpha, also einfach so ein Polizist, irgend so ein Beamter, der sich am Ende selbst als Android hinausstellt und eben gegen Romy dann einen epischen Kampf aus der hat mich irgendwie sehr an den 6 Millionen Dollar-Mann erinnert.
Ja, da kann ich gleich was zu sagen.
Ja.
Ich glaube, der Kampf war doch eindeutig, was später in Underworld uns gezeigt wurde, oder?
Ja, schon irgendwie. Ja, gut. Aber genau, man ist eben mit der Maru, also diesem kleinen Transportschiff, ist man dort eben zu diesem Planeten gefunden. Man hat dieses Schiff dann auch als U-Boot kurz umgebaut. Es hat mich irgendwie, musste ich in dem Fall so an Sequest denken, kurzzeitig, als so verschiedene Sequenzen zu sehen waren. Naja, bisschen merkwürdig.
Tatsächlich, ja. Beim Eintauchen ins Wasser hat das Sequest-Vibes, ja. Tatsächlich.
Ja, genau.
Ja, genau.
Letztendlich schafft man es aber und man kann mit Hilfe eines Schwarmschiffs, der Magog, kann man die Maru befreien und kehrt dann zur Andromeda zurück, die währenddessen auch ohne die Information Schiff, diese Basilisk, einfach aus dem Weltraum geblasen hat.
Das ist das Geilste an dieser Folge. Ja. Diese ganze Mission, diese ganze Undercover-Mission der anderen. Es gibt ja, also die A-Handlung ist ja Romy auf dem Planeten, ne, wie sie dann versucht, diese Information von diesem Kim zu bekommen, ne?
Ja.
Und auch die Rettungsaktion, beziehungsweise die Aktion, wo hier Raph, Harper und Ben sind, all das ist eigentlich völlig egal, wenn man unterm Strich drüber nachdenkt. Das ist die A-Handlung und B-Handlung, die das Interessante noch an der Folge sind am Ende des Tages total egal, weil die C-Handlung eigentlich die Sache am Ende eh klärt.
Ja, genau. Und die C-Handlung hat Screentime 3,5 Minuten.
Gott sei Dank aber, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die C-Handlung, also das ist ja die C-Handlung, ist ja das Dylan mit der Andromeda eigentlich den Gegner dann besiegt halt durch so ein bisschen Technobubble und so ein bisschen, wir setzen unseren Sprungantrieb ein oder, ne, wir machen hier Slipstream ist das ja genau, hier
genau,
bei euch
ja,
ist
genau.
Das ja. Und dann setzen wir ein und dann können wir die Sonnen da durchschießen und die Raketen und dann, haha, haben wir sie zerstört. Das ist ja die C-Handlung, die aber eigentlich die A- und B-Handlung obsolet macht, aber Gott sei Dank auch, es ist auch der langweiligste Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, der Folge. Und war auch froh, dass der nur angenehm kurz war, aber obwohl er den Rest, wie gesagt, obsolet macht.
Ja, total. Also man hätte eigentlich nur das zeigen müssen und man hätte die ganze Folge quasi erklärt.
Ja, aber, richtig.
Genau, aber ich muss sagen, also die A-Handlung ist natürlich die um Romy, die in ihrem schwarzen Mantel dort total unauffällig eben undercover unterwegs ist, um diesen Informanten zu beschaffen.
Ich habe dir gestern Abend ja schon Fotos von Lexa Doig geschickt.
Du hast mir Bilder von Lexa Doig
also, geschickt. Also, das ist so wunderschön. Und da in dem Outfit, das Outfit ist übrigens, das Ganze, ihr ganzes Äußere ist wirklich später 1:1 die Underworld-Filme gewesen. Ja? Absolut. Also, die müssen 2004 Andromeda vorher geguckt haben, als sie gesagt haben, ja, das ist dein Look.
Ja, die müssen das so gedacht haben, wie damals. Wir haben ja kürzlich auch im Retrocast hier die Troublemaker besprochen. Und da sah Lucky Luke, beziehungsweise Terence Hill, aus wie Lucky Luke. Genau.
Ja,
und vermutlich haben die das da genauso gemacht. Einfach, oh, guck mal, da hängt noch dieser schwarze Mantel im Kabuff. Das holen wir jetzt und hier ist dein Charakter.
Man muss allerdings sagen, auch die haben es ja nicht erfunden, sondern die wiederum haben bei Matrix geguckt. Die Andromeda-Macher.
Genau.
Die haben Matrix geguckt und Matrix hat irgendwo was anderes geguckt. Matrix hat Jim Carroll auf den Straßen von New York geguckt. Da gibt es nämlich auch eine Szene mit schwarzem Mantel und Action. Ja, irgendwie so. Es hat sich gegenseitig befruchtet. Apropos gegenseitig befruchtet. Ja? Ich möchte mal erwähnen, dass Romy ja auf diesem Planeten ist, der übrigens sehr schön dargestellt wird. Ne? Also er sieht schön Sci-Fi Blade Runner mäßig aus.
Ja, das stimmt, genau. Wie gesagt, die CGI ist zwar ein bisschen, aber okay. Ja, kann man
Zeit und dafür, dass man im Prinzip so 20 Minuten auf dem Planeten verbringt. Ich habe mich bei der Folge eine Sache erstmal vorab gefragt. Ist das der zweite Teil von etwas oder sind wir wirklich so reingeworfen worden in die Handlung?
Ja,
oder ist das in der letzten Folge?
Also es ist tatsächlich eine indirekte Fortsetzung aus der ersten Staffel der Folge Erzwungene Einsichten, in dem Dylan quasi entführt wurde und vor Gericht gestellt wurde. Und ist aber nur dieser Planet Möbius kommt darin vor. Also den sehen wir da auch, aber in der Folge hier wird der eben nur noch mal storytechnisch aufgegriffen. Ansonsten steht die Folge komplett für sich alleine.
Okay, also sie ist nicht der zweite. Ich hatte nämlich das Gefühl, am Anfang irgendwie einen zweiten Teil zu sehen von etwas, weil so viel vorausgesetzt wird, dass Rumi da undercover unterwegs ist als Femme Fatale und dieser Kim, ne, der übrigens der Informant ist irgendwie, den sie da irgendwie versucht abzuschleppen in zweifacher Hinsicht, um an die Informationen ranzukommen über diesen Planetenkiller. Da habe ich echt das Gefühl gehabt, da wird so viel vorausgesetzt gleich zu Beginn. Ob das der zweite Teil ist, aber offensichtlich wird man wirklich so in die Handlung geworfen.
Ja, das ist ganz häufig so, dass man irgendwo plötzlich einfach da ist und die Voraussetzungen, also die, ja, es wird einfach so, wird einfach so in den Ring geworfen und da kommt da mal mit klar, genau.
Ja, nach meiner ersten Begeisterung über Lexa Doig, ich kann es gar nicht, ist meine zweite Begeisterung in der Szene gewesen, dass wir Bruce Harwood sehen, der diesen besagten Kim spielt. Bruce Harwood hat ganz lange in Akte X mitgespielt und er ist einer der Lone Gunmen. Er spielt da John Fitzgerald Byers, also einer der drei unbesungenen Helden der Lone Gunman, den ich einen Podcast gewidmet habe, der Lone Gunman Show, bei der ich über Akte X rede.
Genau, hört da rein. Ja, hört da gut rein. Also alle Akte X-Fans findet ihr auch in den Shownotes, wo es hingeht. Genau.
Genau. Auf jeden Fall finde ich den sehr cool, ehrlich gesagt. Ich habe mich gefreut, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen. Und er sieht exakt immer gleich aus. Er sieht genauso aus wie in den 8 Jahren bei Akte X. Na, er hat so dieses Aristokratische irgendwie. Also naja, dieses so ein einfacher kleiner Büroangestellter. So wirkt er immer. So wirkt er auch in Akte X und genauso wirkt er da auch. Ne? Er wird ja irgendwie von ihr dann so quasi. Er will ja fliehen und damit sie ihn da wegbringt, ne, gibt er Informationen darüber preis. Und sie soll ihn dann halt von dem Planeten zum U-Boot schaffen, wo halt der Rest der Crew auf sie wartet. So ist irgendwie die Story. Genau. Ne?
Das U-Boot ist einfach, wie gesagt, dieses eigentlich Transportschiff, die Maru, die eigentlich in jeder Folge irgendwie vorkommt und irgendwas immer, also quasi so eine Art Sidekick der Andromeda.
Genau. es gibt ja dann auch diese Szene, wo diese Wachen auf die stoßen. Das passiert uns ja mehrfach in der Folge, ne? Und wenn es dann diese Kampfshots kommt, zu diesen Kampfszenen mit Romy, ne? Die ja dann so sehr, ja, sie ist halt eine künstliche KI und sie bewegt sich dann super schnell und es wird wie du schön gesagt hast, beim 6-Millionen-Dollar-Mann durch Langsamkeit dargestellt. Schnelligkeit durch Langsamkeit. Aber ist mir dieser Schlagstock aufgefallen, den sie da als Schusswaffe hat. Ist das eine gängige Waffe, die sie verwendet?
Ja.
Oder ist das in dieser Folge? Okay.
Nee, die benutzen die regelmäßig und, auch für alle verschiedenen Dinge. Also das ist irgendwie diese Kampflanze, die kann ausgefahren werden, man kann dich damit um die Ohren hauen, man kann damit schießen und in der letzten Folge haben wir erfahren, das kann man auch in den Boden stecken und als Artilleriewaffe benutzen. Also das ist einfach immer genau das, was man gerade braucht.
Oh, schön, schön, schön. Naja, aber im Prinzip ist sie die A-Handlung. Ne? Sie holt den, sie will von ihm die Informationen und sie nimmt ihn dann quasi dafür, nimmt sie ihn mit oder soll oder will sie ihn mitnehmen, weil er da weg will halt, ne? Ne? Und die haben da wohl alle Vorurteile gegenüber künstlichen KIs, ne? Was für ein Zufall.
Ja,
genau. Danach muss sie sich von Kim, den sie versucht zu retten, eine Menge künstliche KI-feindliche Sprüche anhören, ne? Dass dieser Planet früher, ne, da hat man mit der KI zusammengearbeitet, dann ist die KI irgendwann frech geworden, hat das Kommando übernommen und hat irgendwie alle getötet. Ne?
Genau. Krass. Ja, so, das ist der Plot. Und deswegen kommt auch dieses Schiff, dieses böse, böse Schiff, und will diesen Planeten einfach aus dem All blasen.
Ja, ja, das ist total super. Was ich bei diesen Szenen mit Kim, wenn sie ihn da so mitnimmt, ne, sie beschützt ihn ja vor den Soldaten und so, ne, die rennen ja dann im Prinzip da rum und versuchen ja zu dem Schiff, zu diesem U-Boot halt zu kommen, ne? Und wie sich herausstellt, wir können es ja schon mal spoilern, er wird erschossen.
Ja, er wird erschossen, ja.
Er wird erschossen. Die beiden fangen an, sich anzufreunden, fangen an, so ein bisschen darüber zu reden, dass sie halt eine KI ist und er hat seine Vorurteile gegen die künstliche KI und sie muss sich da einiges anhören und sie, ja, ich bin aber doch mehr als die Summe meiner Teile, was wieder ein, weißt du, ein Umkehrschluss zu meiner ersten Folge übrigens ist. Sie ist mehr als die Summe ihrer Teile, weißt du?
Ja, genau.
Ja, ja. Super Überleitung. Und genau. Und dann endet ja die Beziehung der beiden in diesem Tunnel, wo sie dann plötzlich nochmal auf Wachen treffen. Erst hat sie ja die Wachen überwältigt und dann sind dann weitere Wachen und die werden angeführt von, ich habe mir aufgeschrieben, Tony Todd in Klein.
Ja, so sieht er wirklich aus.
Der Typ sieht total aus.
Ja, heißt.
Kennt man den woher?
Ja? Boah, ich glaube, den kennt man nicht großartig. Also zumindest mir kam er nicht sonderlich bekannt vor, wenn ich so in seine IMDb-Sachen hier reingucke. Also das ist so ein typischer Seriendarsteller. Der tritt offenbar in allen möglichen Serien immer mal auf. Aber bewusst könnte ich dir jetzt nicht sagen, das war der oder so.
Nee. Also ich habe erst gedacht, ob das wirklich einfach ein junger Tony Todd ist. Aber nee, es ist tatsächlich ein anderer. Aber er sieht unheimlich ihm ähnlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und ich habe auch gesagt, ich fand den Auftritt in diesem Tunnel von ihm super. Seine Wachen kommen ja hin und schmeißen dann dieses Pad auf den Boden, wo er dann als Hologramm erscheint. Hm. Und generell, so möchte ich überall hingebracht werden. Weißt du, zu FedCon oder so, weißt du? Du kommst dann da rein und wirfst dann was auf den Boden und dann tauche ich einfach als Hologramm auf. Hallo,
ja,
ich möchte ein Bier, bitte.
Nein. Ja, dann wäre das auch nicht so schwierig, irgendwas oder irgendjemanden übers Sofa zu heben.
Ja, aber ist das nicht großartig, sich selbst total, einfach seine Leute da unten in den Tod zu schicken und sich selbst nur als tragbares Hologramm da irgendwie reinzuschicken?
Ne? Ja, total, total interessante Sache, ja. Aber es stellt ja eben später raus, dass er selbst auch eben dieser Android nur ist, der sich da irgendwie so, was hat er gemacht? Also er hat sich quasi gut gestellt mit denen und seine eigene Identität so ein bisschen verborgen.
Verschleiert.
Genau, und wollte wieder gut machen.
Ja, er sagt, er ist einfach da geblieben.
Ja, ne? Genau.
Als denn die Menschen sich dann irgendwann gegen die künstliche KI aufgelehnt haben und die vernichtet haben, obwohl natürlich überhaupt nicht rauskommt, was das jetzt bedeutet. Da gibt's ja offensichtlich viel Technologie. Ne? Gibt's nur keine Computer oder keine, ne? Also das wird ja nicht so richtig erklärt halt. Ne? Auf jeden Fall, er ist dann halt da und ist da halt, nicht nur, er hat sich quasi versucht, also er ist quasi undercover und hat dann eine wichtige Funktion bei den Sicherheitskräften eingenommen. Was ich auch machen würde, wenn ich versuchen würde, mich undercover in einer Welt zu bewegen.
Natürlich, ja.
Richtig. Da ist ja auch das Erschießen von Kim. Ja? Er stirbt ja.
Genau.
Da war ich sehr traurig. So ungefähr zur Hälfte der Folge stirbt er ja. Er wird niedergeschossen, nachdem Romy sagt, bleib hinter mir und bleib in Deckung. Also erst bleib hinter mir und dann bleib in Deckung. Er hört nicht auf sie, wird erschossen und dann, als er stirbt, ne, sie beugt sich dann noch so über ihn und sagt, du hast nicht auf mich gehört, weil ich eine KI bin. Also noch so, ne, diese Vorurteile, die er hatte. Und er sagte, nein, weil du eine Frau bist.
Ja, da habe ich ein bisschen zusammengezuckt.
Alter, da habe ich gedacht, was? Ich habe das nochmal zurück. Ich sag, und dann stirbt er. Dachte mir, was? Ich sage, und das Schlimmste ist Romys Gesicht danach.
Ja.
Dieses Lächeln, so dieses, oh, er hat mich dann doch als ein Mensch gesehen und mich diskriminiert.
Ja.
Und mich jetzt, Gott, er hat mich nur noch wegen meinem Geschlecht, nicht mehr wegen meiner biologischen Abstammung oder eben nicht diskriminiert. Was?
Ja, da habe ich auch sehr, sehr zusammengezuckt und so die Zehennägel gingen auch mit hoch. Aber die hatten auch vorher schon so einen ganz merkwürdigen Dialog miteinander. Irgendwann sagt Romy dann irgendwas mit Freunden und Kim sagt so, Freunde, das ist verrückt, KIs haben keine. Wird dann unterbrochen von Romy und die sagt, was, Emotionen? Hä? Ganz merkwürdiger Dialog.
Ja, die haben einfach, es ist einfach keine Zeit, es sind keine gut geschriebenen Dialoge.
Nee,
was das verdeutlichen soll, ist, dass sie halt ihn überzeugen soll, dass nicht alle künstliche KI schlecht ist und auch künstliche KI eine gewisse, so eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit haben, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Ne? Und aber wie gesagt, dass er dann stirbt, weil er nicht auf sie gehört hat und sie ihm noch diesen Vorwurf macht.
Ach,
stirbt, weil ich eine KI bin, hast du nicht auf mich gehört. Nein, weil du eine Frau bist. Also, das musst du dich erstmal trauen zu schreiben. Und
dann,
das Schlimmste ist wirklich ihr seliger Blick. Ich find's ja sowieso immer schwierig, dass uns in Science Fiction immer erklärt wird, dass es das erstrebenswerteste überhaupt ist, ein Mensch zu sein. Ne, egal, du kannst der nächste Vulkanier sein, ein Android. Es ist immer geil, ein Mensch zu sein halt. Ne, klar. Ne, Auftraggeber, der bezahlt. Ne, aber das ist so, weißt du, Gott, ja, jetzt hat er mich nur noch wegen meines Geschlechtes diskriminiert.
Ja,
Alter, das geht gar nicht.
Nee,
Alter.
Ach, das ist ein Dialog, den hätte ich vielleicht in den 60er Jahren bei Raumschiff Enterprise erwartet, aber doch nicht hier in den 2000ern.
Ja. Ich habe nochmal nachgedacht, ich habe wirklich gesagt, 2002, es ist unglaublich, dass die diesen Dialog, weißt du, ne, dass man ihm noch so einen Moment gibt, dass er sie am Ende dann doch irgendwie als eigenständiges Wesen oder zumindest als was Ähnliches betrachtet, okay. Aber dass er dann, ich habe nicht auf dich gehört, weil ich dich als eine Frau sehe. Oder Frauen höre ich.
Das ist ganz fürchterlich.
Das ist so, das ist wirklich, also das geht gar nicht. Und auch nicht für, das ist echt eklig, dass man, das ist noch keine 20 Jahre her, Alter.
Nee, ist überhaupt, also es ist ein Desaster, also diese Dialoge, also ich hoffe, das ist nur in der deutschen Synchro so gewesen, also ich habe jetzt nicht verifiziert, was sie im Original sagen, aber es hat fürchterliches Geschmäckle.
Ja. Ey, das ist so geil, er sagt, im Deutsch sagt er wirklich, singt getroffen, ich würde nie, und sie sagt, die Befehle einer KI ausführen, auf eine Frau hören. Und ab, und ist tot. Alter, das ist der deutsche Dialog, tatsächlich.
Krass.
Ja. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Naja gut, wollen wir nicht mehr Zeit mit ihm verspielen, auch wenn ich Bruce Harwood mag, das geht gar nicht halt und so. Und auf jeden Fall, sie hat ja von ihm Informationen bekommen und sie kann ja dann entkommen, sie kann ja auch die Wachen relativ schnell besiegen. Sie ist ihnen ja irgendwie ziemlich überlegen, ne? Aber nicht diesem Polizisten, der sie verfolgt. Mit dem muss sie ja noch einen Endkampf ausstreiten, ne?
Ja, genau, ja. Ein ziemlich epischer Endkampf.
Ja, aber ich musste halt sehr lachen über diese langsamen Überschläge. Weißt du, das war so, diese Saltos, weil die so extrem langsam waren. Das war halt, Zeitlupe ist halt, Bullet Time ist halt auch nur cool, wenn du es kannst, halt, ne?
Ja, und, da haben wirklich nur diese Geräusche vom 6-Millionen-Dollar-Mann gefehlt, wenn er so springt, so dieses.
Ja.
Ja. Die machen ja die ganze Zeit so Saltos, springen über irgendwelche hohen Hürden, statt drum rumzulaufen drüber und hauen sich dann so ein bisschen. Und am Ende wird ja dieser Sicherheitstyp wieder einfach mit dieser Kampflanze in die Luft gesprengt. Das muss man einem natürlich auch kurz vorher nochmal erklären, dass die Kampflanzen das können.
Ja. Da, genau, das wird vorher ja noch gesagt, dass gesagt wird, hier, und wenn alle Stricke reißen, drück hier dreimal drauf, dann explodiert das Ding halt. Das wird uns exakt, also für mich als Erstseher noch kredenzt, dass ich es auch verstehe, warum diese Waffe in die Luft gegangen ist.
Das machen die in jeder Folge so, also ja, das wird immer wieder erklärt.
Ja, sehr clever, sehr clever. Auf jeden Fall musste ich auch sehr lachen, als er dann explodiert und dieses langsame Umdrehen von ihr in die Kamera, wenn der Wind der Explosion ihre Haare so zurückweht und so, das soll ja sehr cool aussehen. Ich musste aber echt unfreiwillig lachen.
Ja,
schon. Ne? Also, so sehr ich sie so toll und so heiß ich sie auch finde, da wo sie sagen, das hätte man vielleicht etwas anders inszenieren können. Ich weiß, was sie machen wollten damit, ne, es soll eindeutig sie halt Matrix-Vibes versprühen in dieser Inkarnation. Variante, würde man in einer anderen Serie sagen.
Ja,
halt, ne?
Das ist ein richtiger Begriff.
Ist eine Variante, ja.
Ist eine Variante, genau.
Genau. Wir können aber auch nochmal auf das U-Boot springen.
Ja, finde ich eigentlich den interessantesten Handlungsstrang eigentlich.
Genau. Da erfahren wir ja, dass der gute Harper irgendwie Larven in sich hat, Magog-Larven, oder?
Ja,
das erfährst du, weißt es schon, ich habe es da erfahren.
Ja, genau, ich weiß es, das war jetzt Anfang der zweiten Staffel, waren die auf diesem Weltenschiff der Magog, also die Andromeda zu Klump geschossen, sehr verzweifelte Aktion, hier Harper und Tier wurden gefangen genommen von den Magog und die legen eben Eier in ihre, ja, Opfer und die können irgendwann schlüpfen und das Schlüpfen dieser Eier wird bei Harper im Moment nur unterdrückt durch ein Medikament.
Genau, und davon hat er sich eine Überdosis gesetzt und ist dadurch umgefallen.
Genau, ne? Wird auch im dann Prinzip noch sehr lustig von Tier hochgehoben, wie so eine Puppe.
Das ist total witzig, wie er ihn hochhebt. Der ist extrem kräftig, ne? Wie er ihn hochhebt und ihn schüttelt.
Ja, wie so ein kleines Mädchen, wenn es so eine Babyborn so hochhebt. So sieht das aus.
Total. Und er bringt, haben ihn dann ja irgendwie fixiert und so. Er ist ja in so einer Art komatösen Zustand und so. Und dann kriegen sie auch noch Wasser. Da kommt auch noch Wasser rein, ne?
Ja,
Schiff.
Rev hat eben die grandiose Idee, man könnte aufsteigen, indem man das Schiff mit Wasser flutet und das irgendwie mit, also das war ein bisschen Technobabble, auch wenig nachvollziehbares Technobabble, dass man eben damit das Schiff wieder zum Steigen bringen könnte. Da war auch irgendwie so ein bisschen Logikfehler in der Folge. Also
ich habe nicht verstanden, warum können sie das denn nicht? Warum können sie denn nicht aufsteigen?
Ja, weil sie irgendwie vorher getroffen und irgendwelche Technik ausgefallen ist.
Okay.
Also man sagt uns ja kurz vorher, die Maru, also U-Boot in dem Fall, sinkt zugrunde. Und in der Sequenz vorher sieht man, wie die eigentlich schon auf dem Grund liegt. Und in der nächsten Szene hört man, ja, die sinkt immer noch weiter. Da dachte ich mir, wohin sinkt die denn jetzt noch?
Aber warum soll sie denn nach oben steigen, wenn sie innen voll Wasser ist?
Nicht dadurch, sondern die Idee von Rev war, das Schiff könnte man mit Wasser fluten und dann könnte man dieses Wasser mit Hilfe irgendeines an Bord befindlichen Geräts oder so wie so eine Art Antrieb benutzen. Also vorne reinsaugen, hinten rausblasen und somit an die Oberfläche zurückkehren.
Okay, dann ist es wirklich so, dass ich es mir nicht gemerkt habe, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt.
Ganz genau so. Es ergibt keinerlei Sinn.
Naja, aber das Problem ist ja, dass sie eine gewisse Zeit unter Wasser dann, also sie haben offensichtlich, das ganze Schiff muss unter Wasser gesetzt werden. Also würden alle eigentlich ertrinken. Man muss es also so unter Wasser setzen, dass selbst so eine, man nicht mal so eine Druckkammer und so darf ohne Wasser sein, offensichtlich, weil, ne? Und das führt ja zu dem Problem, man hat nur noch, halte ich fest, einen Schutzanzug. Und es sind drei Leute. Aber es ist ja gar nicht so schlimm, wie wir jetzt denken, Kai. Denn der gute Rev, der ist ja auch ein Taucher. ne, der kann ja von seiner Physiologie als Magog, ne, kann ja ganz lange unter Wasser bleiben. Der hat also wenig ein Problem. Der braucht schon mal den Anzug nicht. Da bleiben ja dann nur noch Harper und Tier. Harper ist bewusstlos und Tier ist Nietzscheaner, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Ja,
ne?
Ja.
Und der könnte auch 15 Minuten unter Wasser aushalten, aber nicht länger, was schon mal lang ist. Da ist jetzt die Frage, wer von den beiden kriegt jetzt diesen Schutzanzug, weil die mindestens irgendwie eine halbe Stunde irgendwie dann komplett geflutet sind und anscheinend nicht mal irgendwie so eine Druckluftkammer irgendwie frei bleiben darf. Bam, 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 bam.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden, zumindest fast. Also Tier, weil ich in Erinnerung habe, kann er 10 Minuten irgendwo die Luft anhalten. Das ist auch schon sehr lange. Und ja, man kommt ja da auf diese wunderbare Idee, quasi einfach ihn ja ins Wasser zu legen. Und das, die Kälte des Wassers, dadurch könnte er dann ein bisschen länger überleben.
Darauf kommt ja eher. Eigentlich ist das total wichtig, weil Tier erst sagt, ihm ist Harper egal, er nimmt sich den Anzug.
Ja, ne? Das ist ein riesengroßer Bruch zu vorherigen Folgen. Denn da war es eigentlich schon so, dass Tier und Harper, also Freundschaft wäre vielleicht zu viel gesagt, aber sich gegenseitig Respekt verlangt haben. Eben durch diese Dinge, die eben hier auf diesem Weltenschiff der Magog geschehen sind. Da haben die sehr gut zusammengearbeitet und da hat man auch zwischen beiden gespürt, dass die sich gegenseitig respektieren. Das war hier komplett weg wieder. Das war dem Scheiß egal. Also das finde ich einfach einen extremen Rückschritt. Auch zwischen Tier und Raff lief das schon mal besser. Und jetzt ist er hier so wieder feindlich gesinnt. Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen.
Also es ist wie so eine Story, die eigentlich zu Beginn der Serie hätte passieren müssen, zumindest was den Teil angeht.
Ja, sie hätte eigentlich so zeitlich so gegen Ende der ersten und vor der zweiten Staffel, hätte die hier gut hingepasst. Da hätte ich das auch nachvollziehen können, aber nicht nachdem man schon andere Dinge gesehen hat, die beide Fraktionen quasi schon ja sich einander eher angenähert haben, dargestellt haben.
Naja, er macht das ja eindeutig nur, um dann zu zeigen, hier, ich nehme mir den Anzug, mir ist Harper egal, ne? Und dann geht er ja weg und dann kommt er aber nochmal wieder und sagt, dann ist ihm das, hat er sich das alles nochmal überlegt, ne, und ist dann doch bereit, den Anzug abzugeben, sagt Raff, zieh ihn an und ich versuche das halt mit dieser nietzscheanischen Fähigkeit, mich in Trance zu versetzen. Und da lässt er sich ja dann von, und dann sagt er, Raff macht ja noch, oh, das ist so eine ehrenwerte Tat von dir und so, und sagt er, lass mich in Ruhe, er ist sehr arschig zu ihm, lass mich in Ruhe. Weißt du, er ist eigentlich so, ich habe ja bisher immer gedacht, er ist einfach nur so ein Grumpy Worf, ne, aber eigentlich ist er zumindest, er ist sehr inkonsequent geschrieben, muss man
das
tatsächlich
ist er
sagen.
Ja, also, ne? Wo wir gerade bei Worf sind, ist dir Worf aufgefallen in der Folge?
ist Michael Dorn in der Folge?
Nein, der ist nicht in der Folge, aber die deutsche Synchrostimme spricht den Bordcomputer der Maru. Also
okay. Dann passt es, wäre geil, wenn Michael Dorn spricht den Bordcomputer der Maru.
Nee, also nur die deutsche Synchro hört man in der Form des Bordcomputers an Bord der Maru.
schön. Ja, auf jeden Fall lässt er sich dann da festschneiden und gibt auch ein paar Disse mit und so. Und dann steigt halt das Wasser. Die Szene sieht sehr krass aus, wie er da festgeschnallt ist und das Wasser ihn so auch so immer mehr steigt. Übrigens in extrem kurzer Zeit. Also das Wasser steigt ja, ist auf einmal da. Auf einmal ist der halbe Raum schon voll und dann ne auch und er ist sofort oder fast sofort von dem Ding auch bedeckt. Also es geht dann sehr sehr schnell. Und ich habe mir aufgeschrieben, Gott, der Typ, was hat der für Brustmuskeln, Alter?
Ja.
Wahnsinn, oder? Er ist schon hart trainiert, oder?
Ja, Alter. Kommt nicht an Dwayne Johnson ran, aber ja, schon
ja,
sehr fit.
Ja. Gut, hätte jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, sich darauf zu trainieren, genau. Er wird dann ja auch wiederbelebt, das hat ja also funktioniert, ne? Er wird ja von Raff dann auch wiederbelebt.
Mit einer riesigen Spritze ins Herz.
Mit einer riesigen Spritze und dann wird doch gesagt, wir sind jetzt aufgetaucht und danke, hast du gut gemacht, das Schiff wird ja dann noch angegriffen und so. Auf jeden Fall entkommen sie ja auch, ne? Ja. Es gelingt ihnen ja dann wegzukommen. Ich muss ein bisschen lachen, als Tier dann von dem versucht hat aufzustehen, ist er ja erstmal fast umgefallen.
Ja, genau.
Erstmal voll fast zu Boden gegangen. Ja, auf jeden Fall später, wenn die dann am Ende, Harper sehen wir ja dann am Ende nur nochmal eine Szene mit Tier und Harper an der Andromeda und da ist Tier auch total hart zu ihm. Also, das würde ich nicht nochmal für dich tun. Alter, ja, aber der Mann war bewusstlos.
Ja,
ne? Also er hat das A nicht, er hat das überhaupt nicht eingefordert, dass er macht das für mich und ihm das dann auch noch am Ende auch noch eine reinzubringen. Er soll halt so wirken wie harter Kerl außen, netter Kerl innen, weißt du? Aber er wirkt halt total arschig und inkonsequent in seinem Verhalten.
Ja, das ist er leider auch. Also wie gesagt, das ist ein Rückschritt zu den Folgen, die wir eigentlich zuletzt gesehen haben, als Tier sich teilweise sogar Sorgen machte eben um Harper oder den Zustand. Das hat er nicht gesagt, aber das sah man seinem Gesichtsausdruck und seinen Blicken und seinem Verhalten eindeutig an. Und das hier war jetzt das krasse Gegenteil wieder. Das passte überhaupt nicht hier rein. Ja. Ich mochte eben dieses Zusammenspiel, aber es hat einfach so ja von der zeitlichen Einordnung einfach nicht an diese Stelle hier gepasst.
Ja, wie gesagt, das konnte ich nicht beurteilen, aber es kam mir auch sehr merkwürdig vor, wie er sich denen gegenüber verhalten hat und vor allen Dingen auch, dass am Ende ihm noch, hey, du warst bewusstlos, aber das, was ich für dich getan habe, als du bewusstlos war, das wird nicht nochmal passieren, mein Freund.
Ja, ne?
Weißt du Bescheid? Wenn du das nächste Mal bewusstlos bin, will ich hier kein wenn du das nächste Mal bewusstlos bist, will ich kein Gejammer hören.
Ah, ich glaube, er hat ihm damit eher so ein bisschen vorgeworfen, dass er sich hier mit diesem Medikament so zugeballert hat und ja, ich glaube, das war indirekter Vorwurf auch.
Das wird wahrscheinlich so sein, aber es wirkte halt auch, zumindest auch in der deutschen Synchro, echt nicht cool an der Stelle.
Nee, kein Stück. Leider nein. Ja.
Aber du hast recht, wahrscheinlich ist es das, dass er eben einen mitgibt wegen dem, weil er sich ja mit den Medikamenten selber in diese Situation gebracht hat, durch eine Überdosis, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, genau, er soll das zweimal täglich nehmen und er hat das irgendwie alle 5 Sekunden an diesem Ding da gezogen.
Ja gut, dann muss ich sagen, dann nehme ich es zurück, dann hat er recht. Dann hat er recht, dass er ihm nochmal einen gibt.
Ja, hätte zumindest, er ein bisschen anders machen können, ja.
Hätte er, ja, genau. Der Ton macht die Musik, mein Freund.
Der Ton macht die Musik, so ist es, Ah, ja, sagt insgesamt eine kurzweilige Folge zwar, aber sie hat, wenn man eben, wie wir es jetzt getan haben, so ein bisschen in die Tiefe geht oder da mal hinterfragt, dass eigentlich die ganze Folge absurd ist, also ja, also weil alles in der C-Handlung am Ende doch gelöst wird, ohne dass da nochmal gefragt wurde, sind diese Daten jetzt wichtig gewesen? Nein, waren sie nicht, denn es ging auch ohne und zwar relativ schnell.
Ja, es dauerte zwar die ganze Folge, aber auch nur, weil das so minutenweise verteilt war. Ja, das ist so. Es sind halt 3 Handlungsebenen. Ne? Die bessere Handlung, also die A-Handlung mit Romy und die B-Handlung, die zusammen wären noch so ganz okay, obwohl ich tatsächlich tendenziell das von Romy die Handlung am besten gefunden habe, von den 3 Handlungen. Ne? Die von Tia und Rev, die war okay, aber es ist halt auch wirklich nur klassische B-Ware. Halt, also klassische B- oder sogar eigentlich C-Handlung. Ne?
Ja, das schon. Ja, das ist halt immer so ein Problem bei Andromeda, man weiß nie so richtig, was will die Folge jetzt von einem. Also gibt's eine Primärhandlung, was will man uns jetzt genau sagen? Und da wird immer wieder hin und her gesprungen und deswegen sind wir eben auch abgekommen von dieser Szene-für-Szene-Besprechung, weil das ist unglaublich schwierig, da ständig diese Szenenwechsel ordentlich zu erklären. Ja.
Aber was wollten die mit der Folge? Also ging es in erster Linie darum, Tier und Harper und Rev einmal sich wieder ein bisschen näher bringen zu lassen und vor allen Dingen Romy. Es ging doch eigentlich jetzt für mich als jetzt Gucker, der diese Folge ohne die davor gesehen hat, ist das so eine Folge, die einfach wirkt, damit der Charakter Romy sich so ein bisschen mehr in Richtung Mensch entwickelt.
Ja, das passiert auch nicht so richtig. Also da haben wir vorher in anderen Folgen schon mehr von Romy gesehen und erfahren und auch mehr Charaktertiefe. Das wirkt leider wie einfach so eine klassische Lückenfüllerfolge, damit man die Staffel irgendwie voll kriegt. So wirkt die Folge auf mich.
Okay. Ja, zumal das mit dieser Welt und so und mit dieser Darstellung der Welt, auch wenn du das bisschen, was du von der Skyline der Stadt und so gesehen hast, das schon interessant war halt, ne? Und auch wie so eine Welt ist, die mal mit künstlicher KI Probleme hatte und sich dann von der getrennt hat. Aber es, das ist
Ja, das wäre für mich das eigentlich bedeutend interessantere gewesen zu erfahren. Was ist da passiert? Was hat diese KI dort gemacht? Hätte man das mal als Handlung aufgegriffen, statt einfach das zu erzählen, was man erzählt hat, dann wäre das auch mit Sicherheit eine deutlich tiefgründigere Folge geworden.
Ja, definitiv. Die will es sein, ist es aber nicht. Tatsächlich, weil dazu sind auch die gerade das Highlight hätten diese Kim-Romy-Dialoge sein müssen und das sind sie leider nicht. Und auch so Szenen wie am Anfang, wo sie ihn dann so, hey, tu mal so, als wärst du in mich verliebt und so. Oh, das soll witzig sein, aber es funktioniert nicht so richtig, weißt du? Man muss auch sagen, so mega viel Chemie haben die beiden auch nicht, das muss man, aber sie haben auch nicht Zeit, das auszubauen, muss man auch wieder fairerweise sagen. Halt, ne?
Ja, gut, also so wie sie es da inszeniert haben, da wäre jeder Fremde reingekommen, direkt gesehen, da stimmt irgendwas, das ist doch gefaked gerade. Die hat ihren langen schwarzen Kittel da an, hat ja nur die schwarze Sonnenbrille auf der Nase gefehlt irgendwie.
Das war, ich wette, es gibt irgendeinen Kameratest, wo sie eine aufhatte, schwöre ich dir.
Bestimmt, ja. Witzig fand ich, in einer der letzten Folgen wurde Romy von einem Magog so unterleibmäßig durchstochen mit so einer Lanze oder mit so einem Schrottteil. Und hier wird jetzt auf sie geschossen und das prallt so, das klingt wie so eine Konserve, auf die man haut, prallt das irgendwie an ihr ab oder es hinterlässt zwar Schäden und die Schäden leuchten sogar von innen. Also da ist eine LED dahinter.
Ja, man sieht ja auch ihre Wunde. Dadurch erkennt er ja, dass sie eine künstliche KI ist.
Ja, halt, ne? Genau. Aber witzig fand ich, dass die leuchtet. Also die hat überall offenbar LEDs unter der Haut, die direkt leuchten, durchleuchten.
Ja, gut gemeint sicher, ne? Aber mir ist einfach viel zu viel nicht klar. Mir ist nicht klar, warum die da von ihm, diesem Kim, was wollten die? Wo wollte der hin? Warum wollte der weg? Halt, ne? Warum wurde er gejagt? Und wie sind die überhaupt auf ihn gekommen und so? Also, es sind total viel, also sie erklären so wenig, dass man auch sagt, irgendwo war es denen auch vielleicht auch egal, so ein bisschen, oder?
Ja.
Wir zeigen hier Lexa Dolk in einem Leder, das muss reichen. So wirkt das ein bisschen.
Ja, diesen epischen Kampf am Ende noch und der eigentlich auch total absurd ist. Also der Kampf, der wird zwar groß inszeniert, aber hat keinerlei Tiefe. Ja.
Ja, das ist es so. Und das will was vortäuschen, was es nicht ist. Halt, ne? Das merkst du. Es fehlte nur noch, dass sie am Ende irgendwie sagt, ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würde.
Ja.
Gigantische Schiffe, die brannten draußen. Weißt du?
Ja,
das habe ich nochmal Blade Runner zitiert. Check. Ja.
Ja, ist alles in allem, ja, es ist keine gute Folge, muss ich leider sagen.
Ich kann es ja nur bewerten mit den drei Folgen, also es ist die dritte, die ich hier mal als Gast sein durfte. Ich hatte in der ersten Folge Ralf Möller, in der zweiten Folge hatte ich so eine Art Borg, ne? Und jetzt habe ich Romy, mein Gott. Was kommt als nächstes?
Das wird irgendeine Folge in der dritten Staffel sein, mit Sicherheit.
Ja,
oder
ja, ja.
Ende der zweiten und wird irgendwie noch was zeigen, was wieder genauso absurd
ist. Serienfinale. Ja, sie ist so Mittel, muss man tatsächlich sagen.
Ja, aus Andromeda-Perspektive ist das tatsächlich eine mittelmäßige Folge und ja, es gibt schlechtere Folgen, deswegen kann ich sie auch nicht mit ganz miserabel bewerten, aber es ist auch keine gute Folge. Also dafür ist sie einfach zu irrelevant in dieser ganzen Story. Man hat zuletzt zwar einiges versucht, so einen Handlungsfaden reinzubekommen, auch eben das mit den Magog. Das hat man so ein bisschen aufgebaut wie die Borg bei Star Trek. Irgendwann werden sie kommen und so in der Art ist dieses Weltenschiff, also das besteht aus quasi einer kleinen Sonne und mehreren Planeten drumherum, die über so metallische Verbindungen verbunden sind. Und das Schiff ist jetzt einfach ganz langsam in Richtung Commonwealth unterwegs und eigentlich sollte es jetzt eben die Hauptaufgabe von der Andromeda sein, da irgendeine Verteidigungslinie aufzubauen. Und indirekt wird das ja auch angedeutet, indem man hier diesen Planet Möbius verteidigen will, der dem Commonwealth beigetreten ist. Aber das war es dann eben auch schon.
Ja. Das sagen sie schon, ja. Das sagen sie am Anfang genau, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ich glaube, mehr gibt's über die Folge auch nicht zu sagen.
Nee, ich glaube, da haben wir es erschöpfend besprochen.
Ja. Genau. Ja, vielen lieben Dank, Gregor, dass du nochmal ausgeholfen hast.
Bitte, bitte, gerne.
Ja, dann vielen Dank und wir hören uns bestimmt auch innerhalb des Andromecast in den nächsten Jahren nochmals wieder. Bis bald und tschüss.
Tschüss.